Sibylle für die Einstimmung. Wir
erinnern an weihnachtlichen Text, Matthäus Kapitel 2. Ich lese euch vor. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft des Königs Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in eine große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? Fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie, denn der Prophet hat geschrieben: O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen: Geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Und als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria und sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einen anderen Weg in ihre Heimat zurück, denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Genau, im Volksmund heißen sie die drei heiligen Könige. Wir werden uns heute ein bisschen anschauen, wer sie sind und dann vor allem mit ihren Gaben beschäftigen und was die auch für uns heute noch zu sagen haben. Aber am Anfang müssen wir jetzt einige volkstümliche Ausschmückungen dieser Geschichte da wegnehmen. Also wir sehen in unserem Text erstens, es sind nicht drei und es sind nicht Könige. Das Wort, das dort gebraucht wird, Magi oder Magoi, Sterndeuter, das sind die, die sich mit den Sternen beschäftigen. Und heute trennt man das ja, da gibt es die Astrologen, die Horoskope machen, die Bedeutung von dem suchen, und die Astronomen, die also die Sterne wissenschaftlich beobachten und erforschen. Das war damals nicht getrennt, das war eins. Und insofern waren sie eben nicht nur Wissenschaftler, sondern eben auch Leute, die sich nach dem Übernatürlichen gesehnt haben und die das deuten wollten. Und was man auch oft sieht, also die drei Könige können wir jetzt auch durchstreichen, es waren mehrere und sie waren keine Könige, sie waren Sterndeuter, aber es waren zumindest zu viele und vielleicht haben sie auch so eine Folge gehabt, dass es einen riesen Aufruhr in Jerusalem gegeben hat. Ich meine, das war eine Hauptstadt mit vielen Leuten, aber die haben die ganze Stadt in Aufruhr versetzt. Also das sind nicht so drei auf drei Kamele irgendwo hergeritten, sondern das war wahrscheinlich ganz schön eine Abgesandtschaft, die reisen ja nicht allein, ja, so bedeutende Männer. Das nächste, was man oft sieht, dass sie Kaspar, Melchior und Balthasar heißen sollen, das stimmt leider auch nicht. CMB ist wahrscheinlich die Abkürzung für Christus segne dieses Haus. Der Segensspruch, der aufs Haus gemalt wird, Christus mentionem benedicat, denke ich. Latein ist recht rostig. Und der Volksmund hat aus dem drei Namen gemacht und das waren ja nicht drei verschiedene Rassen, also dass ein Schwarzer dabei war oder so, das ist auch also eine Ausschmückung. Ich glaube, es ist der Melchior. Keine Ahnung. Also das stimmt alles so nicht. Aber sie sind aus einem Land in den Osten gekommen. Und wenn die Bibel von Osten redet, dann meint sie Babylon, Mesopotamien. Genau. Und in unserer Krippe sind sie eigentlich dort bei den Hirten. Das stimmt leider auch nicht, weil die Hirten waren ja bei der Verkündigung der Engel direkt bei der Geburt und die sind zum Stall gekommen. Und da lesen wir jetzt aber, dass sie zum Haus gekommen sind. Das heißt, Maria und Josef haben dann länger noch in Bethlehem gewohnt. Die sind nicht gleich mit dem kleinen Baby nachher zurückgereist nach Nazareth. Und wir wissen vom Gespräch mit dem Herodes, dass das 2 Jahre vorher war, die Geburt, wo der Stern aufgegangen ist. Das heißt, das Jesuskind war da 2 Jahre alt. Die Hirten und diese Magier haben sich nie getroffen. Und es steht da auch nicht von einem Stall, sondern sie gingen in das Haus und fanden das Kind. Also es war nicht am Weihnachtsabend, dass die aufgetaucht sind. Wir feiern sie am 6. Jänner, aber in Wirklichkeit ist es ziemlich sicher 2 Jahre später. Genau. Und wie kommen sie überhaupt auf die Idee, dass sie da herkommen? Und das ist jetzt interessant. Der letzte Punkt ist ja dieser Stern, der sie leitet. Das ist schon spannend. Warum kommen sie aus Babylon? Woher wissen die das überhaupt? Wenn jemand einen Stern sieht oder eine Himmelserscheinung sieht, wie kommt er dann drauf, dass in einem fernen Land ein König geboren wird? Und die Frage lässt sich auch beantworten. Und zwar, 700 Jahre früher war ja das Volk Israel in Babylon, das ganze Volk. Und die haben dort einen großen Propheten gehabt, den Daniel. Und der war der Einzige, der eigentlich eine klare oder ziemlich klare Datumsangabe gegeben hat, wann der Erlöser geboren werden soll. Diese Jahrwochen, was da im Daniel stehen, wer es nachlesen will, Daniel 9, Vers 24 bis 27, haben die vorhergesagt, wann der Messias kommen wird. Und der Daniel, der war eben ein Prophet Gottes dort von dem Volk, der hatte die Träume vom König gedeutet und der König hat nichts anderes gewusst, als ihn zum Chef der Sterndeuter zu machen. Der Daniel hat seine Weisheit natürlich nicht von den Sternen gehabt und das hat er bei jeder Gelegenheit klar gesagt, aber es hat kein anderes Berufsfeld gegeben für ihn dort. Und so war er der Chef von den Sterndeuter, die er übrigens alle vor der Hinrichtung gerettet hat, wie sie nicht den Traum des Königs haben deuten können. Gell? Genau. Und deswegen sind die Prophezeiungen vom Daniel, die wir in der Bibel haben, auch in Babylon und Mesopotamien bekannt worden gewesen. Das Buch hat es dort gegeben. Angeblich ist das Buch Daniel zum Teil sogar in dieser Sprache geschrieben. Und du weißt das, gell? Ja? Okay. Ist es in der babylonischen Sprache sogar geschrieben? In dem Altaramäisch. Genau. Das heißt, die Sterndeuter dort, die nachfahren, die haben gewusst, vor 700 Jahren haben wir einen Chef gehabt, der war viel besser wie alle anderen. Und die haben das Buch, das der geschrieben hat, sicher in Ehren gehalten. Und das nachgeglaubt. Das waren genau solche Leute. Und deswegen haben sie gesagt, haben dann gewusst, es wird der Retter Israel sein. Es wird der Messias Israel sein. Und sind dann dort hingezogen. Dieser Stern, auch da gibt es viele Deutungsversuche, was der sein kann. Auf der Krippe, da macht man so einen schönen Kometen mit einem Schweif. Gell? Also ihr wisst, dass ein wirklicher Stern ist so wie die Sonne. Und wenn der über einen Ort stehen bleibt, dann fällt einfach die ganze Erde in die Sonne rein und das ist alles weg. Also das würde so nicht funktionieren, dass der wirklich auf eine Hütte herabkommt, der Stern. Und auch bei einem Kometen kann man sich auch schwer vorstellen, weil der ja zuerst sie von Westen nach Osten leitet und dann nicht sichtbar ist und sie fragen in Jerusalem, wo soll man hin? Und wie sie dann die Auskunft kriegen, dass es eben in Bethlehem ist, leitet der Stern sie dann von Norden nach Süden, genau. Bethlehem ist im Süden von Jerusalem, denke ich, haben wir letzte Woche gehört. Das heißt, der hat dann die Richtung gewechselt, das passt nicht zu einer Supernova, das passt nicht zu einem Kometen, es passt auch nicht zu einer Konstellation. Also es gibt da die Idee, dass Jupiter und Saturn einander so nahe kommen sind, was übrigens im Moment wieder der Fall ist. Also morgen sind sie ganz nahe beieinander, es ist leider abends immer so bewölkt, dass man es nicht sieht, man würde sie im Abendhimmel sehen, vor 3 Tagen habe ich sie gesehen. Man weiß es nicht. Es muss ein übernatürliches Zeichen sein, wenn man diese Bewegungen sieht. Die Erklärungen fallen da alle ein bisschen zu kurz. Das heißt, vieles von dem, was man an der Krippe von den Magier und so weiter sehen, stimmt so nicht. Aber es sind weise die durch die Prophezeiungen von Daniel und durch ein übernatürliches Zeichen geleitet worden sind nach Jerusalem und die die Bedeutung dieses Königs erkannt haben und ihn huldigen wollten. Und wir sehen ja auch, dass sie niederknien und ihn anbeten wird. Und ich möchte jetzt zum Hauptteil kommen, wo wir uns anschauen, was bringen sie für Gaben? Und was bedeuten diese Gaben heute für uns? Die Gaben sind ziemlich bekannt. Das erste ist Gold. Gold, wertvoll, rein und unvergänglich. Gold ist ein Geschenk für einen König. Was schenkst du einem König? Nicht ein Blümchen, sondern Gold. Und das haben sie auch getan. Könnt ihr euch vorstellen, arm wie Maria und Josef waren, wenn da die eine Kiste aufmachen, wo Gold drin ist. Also das war schon wirklich ein königliches Geschenk. Wir sehen, ich habe euch die Stellen aufgeschrieben, in der Offenbarung, dass Jesus eine goldene Krone haben wird, wenn er herrschen wird. Wir sehen in 2. Mose 25, wo die Bundeslade beschrieben wird, dass sie außen und innen mit Gold überzogen ist, dass die Tragestangen aus Akazienholz mit Gold überzogen sind und dass die Deckelplatten, ich habe euch das letztens erzählt, dieser Sühneort, dass das eine massive Goldplatten ist. Mit zwei Cherubim drauf, die die Flügel rüberstrecken aus getriebenem Gold. Also Gold ist wirklich da eine wertvolle Sache. Und im Psalm 72, das ließe ich euch vielleicht noch kurz, da steht eben, dass die Könige in der Endzeit, das ist eine Prophezeiung auf die Zukunft, wirklich der ganzen Welt dem Herrn huldigen werden und ihm Geschenke bringen werden. Er herrsche von einem Meer bis zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Welt. Wüstenvölker werden sich vor ihm verneigen und seine Feinde werden sich ihm unterwerfen. Die Könige des Westens aus Tarsis und von den Inseln werden ihm Tribut zollen. Die Könige des Ostens aus Saba und Seba werden ihm Gaben bringen. Alle Könige werden vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Jesus ist wirklich der König der Könige und es wird einmal die ganze Welt ihn anbeten. Und die drei Weisen da haben das schon bei seinem ersten Kommen getan, weil sie diesen Durchblick gehabt haben. Die zweite Gabe ist Weihrauch. Und Weihrauch ist was Heiliges. Das bezeichnet die Göttlichkeit. Das ist ein Geschenk für Gott. Wir sehen in der Vorschrift im 3. Mose Kapitel 2, ich habe euch das aufgeschrieben, dass wenn ein Speiseopfer geopfert wird, dann soll dort Weihrauch dazu kommen und das soll gemeinsam, also dieses Mehl und das Öl, mit Weihrauch verbrannt werden. Und das ist ein Wohlgeruch, der zu Gott aufsteigt. Der Weihrauch, ihr kennt das vielleicht, das sind so kleine, so Harz-Klätzelen. Das ist das Harz von einem bestimmten Baum. Das ist so gelb und bräunlich und das duftet nachher, wenn es verbrannt wird. Ich habe ein bisschen ein Weihrauch-Trauma aus meiner Jugend, noch aus meiner katholischen. Für mich ist das, wenn ich das rieche, immer gleich so mystisch und irgendwie. Aber schon langsam komme ich über das hinweg und kann das auch als heiligen Duft genießen. Und habe nicht mehr gleich diese Emotionen, die ich dort gehabt habe. Lerne auch ein bisschen was dazu. Es ist ein Wohlgeruch für Gott. Und noch einen interessanten Vergleich aus der Offenbarung, Kapitel 8. Dort steht in den Versen 3 und 4, dann kam ein anderer Engel mit einer goldenen Räucherpfanne und trat vor den Altar. Ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es mit den Gebeten derer, die zu Gott gehören, auf den goldenen Altar vor dem Thron darbringe. Der Rauch des Räucherwerks stieg mit ihren Gebeten vor dem Altar auf dem der Engel sie ausgegossen hatte, zu Gott auf. Das heißt, dort werden die Gebete der Heiligen, unsere Gebete, werden mit Weihrauch verglichen, der duftend zu Gott aufsteigt. Ist das nicht schön? Es ist ein Wohlgeruch vor Gott. Und das Dritte, die Myrrhe, ist eigentlich das Unbekannteste. Mit dem fängt man nicht so viel an. Das hat also nichts mit mürrisch zu tun. Das habe ich mir gedacht. Man schreibt es auch ein bisschen anders, zum Glück mit Y. Das ist ein getrockneter Saft von dem Balsambaum. Und das ist so weiß-rötlich, es ist bitter, aber es riecht irgendwie gut und es hat eine schmerzstillende Wirkung. Und die Verwendung dafür war Medizin, auch als Parfum, dieses Salböl, aus Lukas 7, mit dem Jesus seine Füße gesalbt worden sind, da hat das wahrscheinlich das dabei gehabt. Und ganz interessant, in 2. Mose 30 wird ein heiliges Salböl beschrieben, mit dem die ganzen Geräte und auch die Priester alle gesalbt worden sind. Und das Rezept dort ist eben Myrrhe mit Aloe und Zimt und Cassia, das muss ganz was Besonderes gewesen sein. Und dort steht ganz krass dabei, ihr kennt das, wenn ihr es nachlesen, in 2. Mose 30, dass diese Mischung von niemandem anderen verwendet werden darf, für keinen Zweck. Und wer sowas herstellt oder verwendet, der soll mit dem Tod bestraft werden, aus dem Volk ausgeschlossen werden. Das war so recht was Drastisches und das war ganz was Besonderes, dieses Salböl. Und das passt natürlich zum Christus, dem Gesalbten. Der Messias ist der Gesalbte. Der ist für seine Aufgabe eben gesalbt. Und es sind auch Verstorbene mit dem Balsam eingesalbt worden. Nicht mit dem heiligen Salböl, aber wir lesen zum Beispiel in Johannes 19, der Josef von Arimathea und der Nikodemus, wie sie Jesus dann ins Grab legen, rechtzeitig noch am Abend vom Karfreitag, bringen sie 30 Kilo Myrrhe mit Aloe, 1:1. Also es war nicht diese heilige Salbemischung, aber das ist zum Einbalsamieren verwendet worden. Das sind jetzt diese drei Geschenke. Also wirklich gewaltige Dinge, die sie da mitbringen in ein armes Haus für ein kleines Kind. Weil Gott ihnen die Augen geöffnet hat, dass er ein König ist, dass er Gottes Sohn ist und dass er der Messias ist. Und auch wir sind jetzt in der Lage zu sehen, dass Jesus, dieses kleine Kind in der Krippe, unser König ist. Dass er Gottes Sohn ist und dass er der Messias ist. Und so können auch wir diese drei Gaben bringen. Ich fange jetzt vielleicht unten an. Wenn die Myrrhe für als Medizin und als Salbung eigentlich für Leid und für Schmerz und für Krankheit steht, das können wir Jesus abbringen. In unserem Leben gibt es Sachen, die uns wehtun. Da gibt es Leid, da gibt es Schmerz, da gibt es vielleicht auch Krankheit. Bring mal das zu Jesus. Er hat gesagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wenn wir jetzt das Abendmahl dann feiern wollen, dann bringen wir das, was uns belastet, zu Jesus. Es ist unser Geschenk für ihn. Er will das haben. Wir ehren ihn dadurch, dass wir das zu ihm bringen und nicht sagen, ah, da muss ich durch, das schaffe ich selber. Sondern er ist gekommen, um unsere Last zu tragen und um das zu nehmen. Und im Abendmahl können wir ihm dafür danken und das feiern. Und es gibt da das besondere Leid, das wird auch angesprochen, wo wir für Jesus leiden. Bei uns ist es vielleicht nur die eine oder andere Peinlichkeit oder dass wir wo nicht ernst genommen oder ausgelacht werden. Aber es gibt Länder auf der Welt, wo Christen verfolgt werden, wo sie im Gefängnis sitzen und wo sie ja umgebracht werden. Und auch dieses Leiden für Jesus, das ist in die Seligpreisung ansteht schon, wenn sie euch verfolgen, dann freut euch und jubelt. Das ist die Myrrhe, die Gläubigen ihrem Gott bringen, ihrem Gesalbten. Der Weihrauch, haben wir schon gesehen in der Offenbarung, das sind unsere Gebete. Das ist unser Lobpreis. Wenn wir jetzt zusammen singen, dann ist das wie Weihrauch, den wir zu Gott bringen. Das steigt auf und ist etwas, was Gott ehrt, was ihm Freude macht. Wir werden jetzt auch vor dem Abendmahl noch Lieder singen. Seht es als etwas Heiliges, was ihr Gott gebt, dass ihr ihn lobt. Ihr sagt dadurch, dass er Gott ist. Ihr bekennt ihn als Gottes Sohn. Und die erste Gabe, das Gold, da gibt es natürlich eine ganz offensichtliche Deutung, dass es unser Geld wäre. Und das stimmt auch. Das, was wir verdienen, das, was wir zum Leben haben, das ist uns von Gott geschenkt und wir dürfen ihn damit ehren, mit diesem Gold, mit diesem Geld. Lassen wir uns nicht von dem in Besitz nehmen, sondern geben wir es weiter und ehren wir Gott. Aber es ist nicht nur das Geld. Wenn Gold das Wertvollste ist, was wir haben, Das ist unser Leben. Und ich lade euch ein, wirklich auch jetzt beim Abendmahl und beim Lobpreis wirklich euer Leben wieder ganz Gott zu geben. Wieder ganz zu sagen, Herr, sei du mein Herr. Triff du die Entscheidungen in mein Leben. Ich will dir folgen und dir gehorchen. Und wenn du nicht sicher bist, ob Jesus der Herr ist, dann denk noch einmal drüber nach, was er für ein Herr ist und ob du wirklich ihm die Herrschaft von deinem Leben geben willst. Wenn du nicht weißt, wie das geht, dann frag mich nachher oder schau in die Bibel. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du ja diese drei Sterndeuter gebraucht hast, um ganz am Anfang schon zu sagen, dass du König bist, dass du Gottes Sohn bist und dass du der Messias bist. Danke für diesen Bericht in der Bibel. Und wir sehen, wie der Volksglaube das verniedlicht, versteckt und verbrämt hat und trotzdem das Geheimnis noch da ist, dass du als kleines Kind angebetet wirst. Und wir wollen das auch tun. Wir wollen die als König anbeten, Herr, jetzt. Wir wollen die als Gott anbeten und wir wollen die als Messias anbeten. Schenk, dass unser ganzes Leben ein Leben der Anbetung wird, wo wir dir Ehre machen. Danke, dass du dir freist über unsere Gaben, über unsere Mühe, das, was bitter ist in unserem Leben, Schmerz und Leid, dass wir das dir bringen können, Krankheit und Verfolgung vielleicht sogar, über den Weihrauch, über unsere Gebete. Du freist dich darüber, dass wir die ehren mit unseren Gebeten und auch über unser Gold. Vielleicht nicht so viel wie die Sterndeuter, vielleicht auch nicht so glänzend, aber unser ganzes Leben wollen wir dir geben. Danke, Herr. Amen.